Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast, hör mal, lies mal, der Bibliothek im Kontor, gefördert durch den Förderverein Lesewelt Wittstock e.V. Unser heutiger Gast ist die Ingrid. Hallo Ingrid.
Hallo, ich freue mich.
Das ist sehr schön, dass du dich freust. Wir freuen uns auch. Welches Buch hast du uns mitgebracht?
Ja, ich habe den Roman Mach Handel von Regina Scheer mitgebracht.
Gut, also der sagt mir weder der Titel noch die Autorin was. Du darfst gerne jetzt dein Buch vorstellen.
Ja, also Regina Scheer ist 1950 in Ostberlin geboren worden, also sie ist dort auch aufgewachsen, hat dort studiert Theater- und Kulturwissenschaften und war später Kulturredakteurin beim Forum und sie hat als freie Autorin gearbeitet, hat Reportagen, Lieder, Essays veröffentlicht. Also sie hat sich eigentlich immer mit dem Schrifttum befasst. Und nach der Wende hat sie dann freiberuflich gearbeitet, auch wieder als Publizistin und Herausgeberin. Und ihr erster Roman ist dann 2014 erschienen. Ich würde sagen, dass ich vielleicht erstmal ein oder zwei kurze Passagen vorlese.
Das macht gern.
In der Dämmerung taumelten die Fledermäuse aus dem Dach des Kartens. Schatten huschten über die Wände. War es der Siebenschläfer, ein Marder? Es duftete nach Pfefferminze, die hier überall wuchs. Die Äste eines alten Kirschbaums waren schwer von den süßen, prallen Früchten, die unten hingen, so tief, dass Julia sie mit dem Mund pflücken konnte. Wie im Schlaraffenland, jubelte sie. Und in diesen Momenten zerriss der Nebel und ich war einfach nur glücklich, dass wir das Haus gefunden hatten. Doch wir hatten nicht bedacht, wie mühselig es sein würde, die Kinder hier draußen zu versorgen und die Wäsche zu waschen. Die Windeln der Kleinen kochte ich auf einem kleinen Propangasherd. Papierwindeln gab es nicht immer und sie waren teuer. Doch wenn die Kinderwäsche zwischen den Apfelbäumen im Wind wehte, war ich froh. Und die kleinen grünen Äpfel kündigten an, auch im Herbst würde das hier ein Schlaraffenland sein. In diesen Wochen schleppte ich hunderte Eimer mit Müll und Schutt aus den anderen Zimmern des Hauses. An den Wochenenden kam Michael mit Helfern und wir stemmten Durchgänge in die Lehmwände, nahmen die Füllungen zwischen dem Fachwerk heraus und ließen nur einige der alten Holzbalken stehen. Diese Arbeit war nicht schwer, aber staubig. Abends liefen wir zu einem der Seen und wuschen den Dreck ab. Nur die beiden Räume, in denen wir schliefen und aßen, waren bewohnbar. Das waren die Stuben, in denen die alte Emma Peters mit 7 Kindern und ihrem Mann Paul gelebt hatte. Unsere Tochter Julia brachte diese Nachricht mit und zeigte mir, was sie gehört hatte. An der Außenwand stand das Bett. Einen Ofen brauchte man ja nicht. Der Atem der Schlafenden hielt das Zimmer warm. In der Wohnstube hatte es einen Ofen gegeben, den grünen Kachelofen, der noch immer dort stand. Aber im Winter wurde der Schnee durch die Fensterritzen getrieben und lag auf den Dielen. Julia verschwand meist gleich nach dem Frühstück. Schon an einem der ersten Tage fand ich sie im Schlosspark, wo sie mit einem der vielen Enkelkinder von Emma Peters eine Bute baute. Emma hatte von ihren 7 Kindern 21 Enkel, die alle in der Umgebung wohnten und sie abwechselnd in ihrer Neubauwohnung besuchten. Bald sah ich meine Tochter auch mittags nicht, denn was sie in Emmas Küche bekam, schmeckte ihr besser als das, was ich mühsam auf dem Campingherd kochte. Emma Peters hatte mir gleich gefallen. In ihrem schönen, alten, von Furchen durchzogenen Gesicht sah man, was sie dachte und fühlte. Sie sprach anders als die Leute hier. Erst 1943 war sie als junge Frau nach Mach Handel gekommen, nach dem großen Bombenangriff auf Hamburg. Manchmal verliefen wir uns in der wie verzauberten Landschaft und kehrten um, ohne den Laden im Nachbardorf erreicht zu haben. Der kürzeste Weg sollte über die Wiesen führen, an Wasseraugen vorbei, über den Schmerberg und den Wieversberg. Unterwegs, Julia an der Hand, Caroline im Tragetuch, erzählte ich Geschichten von Niklot, dem letzten Stammesfürsten der Obruditen, und seinem Sohn Pribislav. Und es hätte mich nicht gewundert, wenn die Reiter plötzlich aus einer Senke aufgetaucht wären. Aber uns begegnete hier kein Mensch. Nur Hasen und Rehe sprangen vor uns auf und große Vögel kreisten über den Hügel. In diesem ersten Sommer in Machandel verlor ich das Gefühl für die Urzeit und auf unseren Streifzügen verschwammen manchmal auch die Jahrhunderte. Eichen wuchsen aus den Stümpfen, noch mächtigere Eichen. Machandelbäume standen in gerader Reihe auf Wegscheiden, die keine mehr waren. An anderen Stellen bildeten Machandelbüsche und Schlehen ein undurchdringliches Dickicht. Manchmal fand Julia kleine versteinerte Seetiere, Muscheln, Hühnergötter wie am Meer und stopfte sie in die Taschen ihrer speckigen Lederhose. Noch vor den Obruditen, noch vor der Bronzezeit, als es hier noch keine Menschen gab, waren gewaltige Eismassen vom Norden hergekommen und hatten sich über diese Landschaft gewälzt, sie für immer geprägt. Ja, mir fällt es auch immer schwer, was auszuwählen, weil es sind viele Dinge, die so bezeichnet sind oder so was Atmosphärisches wiedergeben und sich dazu entscheiden. Also nicht immer so leicht.
Nee. Also ich denke auch, dass einfach die Auswahl des Teils, welches man vorliest, sehr schwer ist, so wie du sagst, weil A will man einen kleinen Einstieg geben, man möchte neugierig auf dieses Buch machen, man will aber auch nicht zu viel verraten, weil wir oder du willst ja auch den anderen jetzt sagen, ne? Also das ist so schön jetzt, lass doch einfach durch diesen Anfang, der ja eine kurze Beschreibung ist von einem Lebensabschnitt von jemandem, der jetzt einfach sagt, ja okay, komm, ich fand es jetzt so gut, ich möchte jetzt mehr davon hören. Meine erste Frage, Machandel. Machandel hattest du ja gesagt, dass das die Bezeichnung ist für den...
Für den Wacholder.
Ach, für den wilden Wacholder, genau. Mir fiel natürlich sofort erstmal gleich Gin ein. Gut, aber die Verbindung ist gut. Spielt dieser Wacholder in diesem Buch eine große Rolle?
Ja, also das ist eine Gegend, also die Wacholder-Geschichten, die gibt es also in vielen Kulturen, zum Teil auch sind es andere Bäume oder andere Tiere, aber in der speziellen Gegend gibt es eine Geschichte, dass eine Frau ihren Stiefsohn umbringt, den ihrem Mann zum Essen vorsetzt und dann die Knochen unter dem Wacholderbaum vergräbt. Und die Schwester dieses Jungen, die kriegt das also mit, die geht hin und gräbt die Knochen wieder aus, setzt sie alle zusammen und daraus entsteht ein Vogel, also die Wacholderdrossel, die sich dann in die Lüfte erhebt und ihr Lied singt.
Aha.
Also wenn man das genau liest, oder es wird an einer Stelle auch kurz erwähnt, da wird ja etwas Vergangenes, Schlimmes, was vergraben wurde, also überdeckt wurde, wieder ans Licht geholt. Ja. Und auch in diesem Buch sind viele Geschichten des Dorfes, der beteiligten Menschen, die also mit Krieg, Vertreibung, Nazizeit zum Beispiel zu tun haben, die einfach verschwiegen werden. Und die Clara fragt sehr viel. Clara ist die Hauptperson und versucht das so ans Licht zu bringen. Sie will es einfach wissen. Und so vergleicht man das so ein bisschen mit
dem. Wie man aus dem Anfang hören konnte, ist diese Clara ja neu in diesen Ort gekommen, hat sich da ein altes Häuschen genommen und ist jetzt dabei, sozusagen das Haus auf Vordermann zu bringen oder wohnenswert zu machen. Und dabei beschäftigt sie sich mit dem Dorf und gibt dann diese Dorfgeschichten wieder und beschreibt die Leute des Dorfes, oder ist es ihre eigene Geschichte, die in diesem Buch dargestellt wird?
Teilweise ist es die eigene Geschichte. Also sie kommt ja über Jahre hinweg immer wieder nach Machandel. Das ist so ein Zufluchtsort geworden, im Gegensatz zur Stadt Berlin mit all den Aufregungen. Und so, sie entdeckt eine ganze Menge an Geschichten. Also für sie ist ja zunächst auch das Dorf die Idylle, die sie in Berlin und mit den ganzen politischen Ereignissen nicht hat. Und Es findet schon auch eine Entzauberung statt. Also einmal auch im Dorf, je länger sie da lebt, je mehr sie erfährt. Aber es ist ja auch eine Entzauberung in politischer Hinsicht, weil eigentlich wünschen sich diese Menschen, mit denen sie da Umgang hat, eine andere, eine bessere DDR und nicht den Westen. Und es wird irgendwann klar, so, es wird keine andere DDR geben. So diese Schwierigkeit auch, sich damit zurechtzufinden.
Also es ist auch ein sehr gesellschaftskritisches Buch.
Ja, ja, so kann man das sagen. Ne? Mhm. Also das ist zum Beispiel ein Punkt, der mich selber sehr bewegt hat. Ich komme ja aus dem Westen. Man weiß ja da eigentlich nicht viel über das Leben hier, wie das Leben hier während der DDR-Zeit war. Nun bin ich ungefähr 27 Jahre hier und es ist immer noch ein bisschen was wie ein Puzzle. Es sind immer wieder Geschichten, die ich höre und auch immer wieder andere Aspekte, aber es wird eigentlich nie ein Ganzes, kann es auch nicht werden, wenn man das nicht selber erlebt hat. Aber das ist zum Beispiel ein Aspekt, der mir sehr nahe gegangen ist. Und das habe ich ähnlich schon in einem anderen Buch gelesen. So, ja, aus dem Westen wundern uns ja oft, warum sind viele so unzufrieden. Aber wenn man dann so liest, dass eigentlich, dass man eigentlich einen anderen, besseren Sozialismus wollte, einen gerechteren Sozialismus und nicht dieses korrupte, harte Regime, dann lässt sich doch so ein bisschen mehr erahnen, wie enttäuschend das gewesen sein muss, dass quasi die DDR nun in Westdeutschland aufgegangen ist.
Ja, okay, die Grundidee war gut gewesen, also die Umsetzung hat eben nicht so richtig geklappt. Genau. Ich möchte mich recht herzlich bedanken für deine Buchvorstellung, Ingrid. Zum Abschluss hätten wir natürlich wie immer gerne das Zitat des Tages.
Ein Zitat des Tages. Kurz und bündig und ich finde sehr passend. Jeder liest nicht mein Buch, sondern sein Buch. Martin Walser hat das gesagt.